Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Heute sprechen wir im ersten Teil über unsere Gründerdemenz und was wir alles so eigentlich vergessen. Und im zweiten Teil haben wir was ganz Besonderes, eine richtige Cherry. Und zwar werden wir diesmal interviewt von Konrad von der W&V. Wir waren nämlich zu Gast in seinem Podcast The Perfect Match und sprechen darüber, wie wir Social sehen, warum wir Social als Leitmedium sehen. Und ihr könnt das Podcast natürlich bei Konrad hören, aber auch jetzt hier im zweiten Teil. Es hat super Spaß gemacht und war sehr spannend, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich hoffe, ihr habt genauso Spaß wie wir dabei. Hallo Pascal, wir sitzen hier heute und ich würde gerne mit dir über Gründerdemenz sprechen.
Das ist ein sehr gutes Thema. Es beschäftigt mich seit langer Zeit und ich bin froh, dass ich mich daran noch erinnern kann.
Ja. Also was ist passiert? Wir haben ja immer unseren ersten Teil im Podcast, den ihr gerade hört, und wir nehmen einmal die Woche unseren Podcast auf und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, im ersten Teil, dass wir mehr Tankstellen im Leben brauchen, also leistungsfreie Räume, wo man sich eben Energie holt, was nicht zielorientiert ist. Und dann haben wir darüber erzählt, dass du dein Buch liest, dein Fiction-Buch, die Trisolaris. Und ja, dann haben wir dieses Mal genau die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Und dann ist uns aufgefallen, Moment, das gab es doch schon letzte Woche, als wir das Podcast dann, also du hast dann das letzte Podcast gehört und dann ist dir aufgefallen, okay, das haben wir doch heute wieder erzählt. Genau, deswegen sitzen wir jetzt hier und recorden das zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so alles so richtig Sinn gemacht hat, man das verstanden hat. Im Endeffekt haben wir zweimal genau die gleiche Geschichte erzählt und es ist uns nicht aufgefallen. Und das macht mir auf jeden Fall Sorge, weil ich dich ja immer beschuldige, dass du Gründerdemenz hast. Aber ich glaube, bei mir ist es jetzt auch angekommen.
Ja, also es war auch, muss ich sagen, echt ein schockierender Moment, weil ich habe diesen Podcast gehört und wir hatten, wie du gerade gesagt hast, original eine halbe Stunde vorher oder sowas den neuen Podcast aufgenommen und wir reden über das gleiche Thema. Ich denke mir so, es ist echt ein Glitch in der Matrix. Und ich weiß gar nicht, wie stellen wir jetzt sicher, Paulina, dass wir hier nicht schon mal drüber geredet haben.
Das ist richtig Inception hier.
Aber ich habe das irgendwann mal, also gefährliches Halbwissen, aber ich habe das irgendwann mal gehört, wenn man zu viel hat, also zu viele Themen hat, ja, und ultra viele Bälle in der Luft hat, dass der Kopf dann Sachen vergisst. Also ich glaube, das ist dann so ein Schutzmechanismus irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in dem Modus unterwegs sind.
Ich habe das, vielleicht ist das so ein bisschen so wie mit Halluzinationen, weil wenn man Schlafmangel hat, dann kriegt man ja auch voll schnell Halluzinationen. Und ich bin auch davon betroffen, ich kriege das wirklich sehr schnell und ich rede jetzt nicht von psychedelischen Drogen oder so, sondern wirklich, wenn ich mal so eine Woche immer nur 1-2 Stunden schlafe und dann irgendwie nochmal ausgehe und um 4 Uhr nachts nach Hause laufe oder so, dann, weißt du, Motorräder, die eingepackt sind oder so, dann denke ich, da sitzt ein Mensch oder so, also dann habe ich wirklich, jetzt nicht, dass ich denke, okay, hier laufen irgendwelche Geister rum, aber wirklich, dass ich voll oft hingucken muss. Krass. Und auch im Club, dass dann meine Augen, dass ich dann denke, da ist jemand, den ich kenne. Und das liegt halt daran, dass, also das ist jetzt richtig auch gefährliches Halbwissen in der Biologie, aber ungefähr so ist es, dass dein Gehirn halt versucht, Energie zu sparen, weil du so müde bist und dadurch halt schneller Bilder bildet quasi, bevor alle Signale aus dem Auge angekommen sind, um halt Energie zu sparen. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit unserer Gründerdemenz ähnlich ist, dass der Kopf halt versucht, Energie zu sparen oder halt, ne, die wichtigen Sachen zu priorisieren. Und dann vergisst man unwichtige Dinge wie dieses Podcast hier.
Ey, das ist das Wichtigste überhaupt.
Ich weiß.
Nee, super, ja. Okay, haben wir ein Auge drauf. Ich weiß nicht, was die Lösung ist, aber du sagst auch immer, man muss nicht zu allem eine Lösung haben. Wir sind aware, wenn ihr das schon mal irgendwo gehört habt, dass wir über das Thema gesprochen haben, dann bitte verzeiht uns.
Genau. Wir geben uns wirklich geht's euch auch Mühe. So? Komm, schreibt uns, ob es euch auch so geht, bitte. Wir brauchen Zuspruch.
In den Chat, okay?
Viel Spaß im zweiten Teil.
Paulina Schumann und Pascal Fiedler sind so etwas wie das Powerpaar der deutschen Kommunikationsbranche. Dauerpräsent im Branchenfeed, um keinen Challenge verlegen und unglaublich schlau. Pascal hat seinen Einstieg in die Werbebranche früh klar gemacht. Er begann 2011, noch vor seinem Studium bei BBDO, seine Ausbildung. Bei Paulina war das erstmal nicht so eindeutig. Sie ist gelernte Kapitänin. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Studium haben die beiden sich kennengelernt und dann 2019 mit Charles & Charlotte in Berlin ihre eigene Agentur gegründet. Heute arbeiten sie für Kunden wie Burger King, Nikon und Penny. Ja, das sind die mit den Schafen. Ihr Credo? Social first. Popkultur wird heutzutage in den sozialen Medien geprägt. Darauf müssen Marken reagieren und von Social Media ausgehend integriert um die Menschen werben. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Konrad Breyer. Ich bin Redakteur bei W&V für Agenturen, Kreation und Design. Und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Agenturgästen regelmäßig über Themen, die CMOs unter den Nägeln brennen. Willkommen bei The Perfect Match. Paulina, Pascal, ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Danke, Konrad. Wir freuen uns ganz doll. Und Powerpaar habe ich auch noch nicht gehört, aber ich habe letztens, das fand ich ganz witzig, Brangelina der Werbeindustrie auf LinkedIn gelesen.
Ach, das wäre noch besser gewesen.
Da musste ich schon lachen. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch mega. Danke, Konrad.
Da freue ich mich auf eine Gruppentherapie. Hier ist das erste Mal, dass wir auch diesen Podcast zu dritt machen. Ich hatte bisher immer nur Einzelgäste und das ist echt cool. Paulina Pascal jüngst, das ist ein paar Tage her, hat KNSK die Übernahme von No German Angst, NOGA, verkündet mit dem Ziel, Social als wichtigen Teil in ihre Markenführung zu integrieren. Und David Stefan ist von der Insolventenagentur David und Martin zu Havas gewechselt und er soll da ja helfen, aus dieser klassischen Werbeagentur eine Social-Driven Agentur zu machen. Und das sind ja nicht die einzigen Neugründungen, die es in dem Bereich gibt. Wir hatten letztes Jahr einige Social First Agenturen, die an den Start gegangen sind. Ist Social First inzwischen Mainstream eurer Sicht nach?
Natürlich, Konrad, ist es das.
Das ist halt so einfach als euer Business Case.
Ja, ja. Nee, also im Endeffekt, was wir immer versuchen, was ja unser Auftrag ist, wir wollen ja Menschen bewegen und auch Verhalten von Menschen verstehen, um das dann positiv für unsere Auftraggeber und Auftraggeberin zu beeinflussen. Und wenn man sich mal anschaut, was aktuell so das Mediennutzungsverhalten ist, also ich habe es vor dem Podcast nochmal kurz recherchiert, weltweit ist es so, dass die Menschen durchschnittlich mehr Zeit auf Social Media verbringen als im TV. Jetzt im direkten Vergleich fast 30 bis 40 Minuten mehr.
So, wie viele Stunden am Tag macht das so aus, weißt du das?
Ich müsste mal reinschauen, ich glaube, das sind irgendwie zwischen 2 und 3 Stunden, ziemlich genau, irgendwie 2 Stunden 40 oder so. Mhm. Ist das weltweit natürlich, in Deutschland sieht das ein bisschen anders aus. In Deutschland sind wir ja, wissen wir,
mehr TV etwas, noch, ne?
Genau, etwas älteres Land, immer noch ein bisschen mehr TV, aber man muss auch sich die Entwicklung anschauen, wie stark Social aufholt. Das heißt, die Lücke wird immer kleiner. Und zum Beispiel dieses Jahr, fand ich sehr interessant, ist es zum ersten Mal so prognostiziert, dass jeder zweite Werbeeuro in ein Social-Netzwerk investiert wird.
Ne? Also das stimmt, heißt, das Social, habe ich auch gelesen. Ja.
Ja, genau. Also das heißt, Social Media ist Mainstream, das ist so der Cornerstone im Medienmix. Und das freut uns natürlich sehr.
Ja, ich meine, du hast jetzt Studien zitiert, es gibt ja auch, ich hatte ja auch ein paar vor dem Podcast gelesen, zum Beispiel die Branchenbarometer von Cherrypicker, diesem Agenturberater aus Hamburg. Der hat 2025 ein paar Agenturen befragt für diese Untersuchung und stellte fest, 65% der Agenturen melden vermehrt Bedarf nach Social-First-Strategien. Das fand ich ganz interessant. Social-First-Strategien ist ja vielleicht gar nicht das, worum es geht. Das klingt ja wie so eine Einzelmaßnahme. Bei euch ist es ja mehr eine Haltungsfrage. Aber lass uns doch erstmal für die ZuhörerInnen erklären, was Social First eigentlich meint. Viele denken, jetzt soll ich nur noch in sozialen Medien werben, aber das ist gar nicht damit gemeint.
Mal gucken, ob wir jetzt das Gleiche sagen. Also für mich ist Social First eigentlich eine Art von Unternehmensphilosophie für Markenführung. Also früher war es ja wirklich so, dass Social der Mülleimer am Ende der Kampagnennahrungskette war. Da sind dann so die Abfälle der Big Idea gelandet, ja, also irgendwelche Cutdowns, irgendwelche Sachen, die dann irgendwie noch auf diesen neuen, unbekannten, hochkant Bildschirm angepasst werden mussten. Und für mich ist es eigentlich, ne, also wir hatten TV in der Mitte als Leitmedium. Und darauf basierend ist eben alles entstanden, wie gesagt, dann irgendwie die Reste auf Social gelandet. Und wir drehen das Modell halt einfach um 180 Grad um. Wir sagen halt, hey, und ich glaube, das ist auch noch so neu, weil wir hatten früher nicht die Möglichkeit, im so direkten Austausch mit unserer Zielgruppe, mit unseren KundInnen, mit Leuten, die unsere Produkte, unsere Marken kennen, nutzen, vielleicht interessiert sind, in Austausch zu gehen. Und Social ist eigentlich das Labor, in dem wirklich Kultur entsteht, in dem wirklich Insights geboren werden. Und wir sagen ja immer so ein bisschen ketzerisch, fuck TV, go social. Jetzt wird's hier richtig entertaining in einem Podcast. Und viele Leute denken immer dann, dass wir TV verteufeln als Kanal. Und so ist das gar nicht gemeint. Es geht um diese Logik, die halt früher da war, des Unterbrechens. Also ich erinnere mich noch, ne, früher, weil als ich Germany's Next Topmodel mit meiner Mama geguckt habe, oh, dann kommt die Werbung. Und dann ging's schnell in die Küche, irgendwie noch ein Dani Sahne geholt und gehofft, wann die Werbung wieder weiter, wann die Sendung wieder weitergeht. Und
hat war auch schön, ne? Die Pause.
Ja, wenn man es so sieht schon, aber genau das wollen wir halt nicht, ja, und Social bricht mit dieser Logik, weil die Leute swipen uns weg, also wir sind einfach in der Ära von der Macht der KonsumentInnen und da ist Social die Plattform oder das Medium, wo wir genau testen können, okay, wann sind wir Teil der Kultur, wann kommen wir zur Party, bringen was mit, machen gute Laune, die Leute wollen unsere Sachen sehen und wann halt eben nicht. Und ich glaube, diese Denke, das ist Social First. Es geht nicht darum, jetzt ein Medium zu verteufeln. Ich glaube auch, dass ein geiler Insight, der vielleicht aus einer TikTok-Kommentarspalte geboren ist oder aus einer Instagram-DM, da kann auch ein geiler TV-Spot draus entstehen. Da kann ein geiles Plakat draus entstehen. Gar keine Frage. Aber es muss halt aus Social herausgedacht werden.
Ich nehme an, Pascal, du siehst es ähnlich. Es geht darum, wie Paulina, die wir ja vor kurzem eingeladen hatten zum Top 5 Club, kommt demnächst.
Oh, ich wusste nicht, dass ich das schon teasern darf.
Da hast du ja gesagt, wir unterbrechen mit langweiliger Werbung die ganze Zeit die Party. Und ich kann nachvollziehen, dass das ein Fehler sein könnte, ja. Pascal?
Ja, absolut. Also bin ich auch 100% aligned. Bei Social gibt es ganz viele Besonderheiten. Also wir könnten über das Thema jetzt ja sowieso 100 Jahre reden. Aber ich glaube, was schon mal interessant ist, so rein von dem Medium an sich, alles ist ja skippbar. Ne? Also wenn ich jetzt mir TikTok, Instagram anschaue, jeder Inhalt ist skippbar, jede Werbung ist skippbar. Das heißt, das ist eine neue Maxime für freiwillige Aufmerksamkeit. Und die müssen sich Marken verdienen. Und das ist wirklich, wie Paulina eben gesagt hat, ein kompletter, wie sagt man im deutschen
Paradigmenwechsel.
Danke, okay. Konrad. Ja,
perfekt, danke.
Du hast ja auch mal diesen tollen Begriff geprägt von der digitalen Raucherpause. Ne? Das ist heute Social Media, TikTok. Und da will man nicht unterbrochen werden.
Genau, ne? Und es geht eben weg von diesem Unterbrechenden hin zu dem Unterhaltenden. Und ich glaube, was nochmal ergänzend, also Social First, ich glaube, es gibt da kein einheitliches Verständnis. Aber was Paulina gesagt hat, und das finde ich, ist eine neue Evolution in der Form von Markenführung, sich die Frage zu stellen, also können wir aus Social heraus Markenplattform bauen?
Mhm, genau.
Also das, wo wir in Deutschland aus meinem Blickwinkel nicht gut sind, wirklich langfristige, konsistente Markenplattform zu bauen, sei es ein Just Do It, sei es ein Dove Real Beauty, sei es in Guinness, Good Things Come to Those Who Wait. Das sind ja alles Insights, die kommen ja aus Menschen heraus. Und wenn Menschen mit Menschen interagieren und man kann live dabei zuschauen und dort entstehen Trends, dort entsteht gesellschaftliche Phänomene, dort entsteht Kultur. Warum heben Marken denn nicht diesen Schatz und fragen sich, okay, wie kann ich denn diese Insights heraus aus Social heben, eine übergreifende Markenplattform bauen, die dann für alle Menschen auch in allen Kanälen relevant sind?
Ja.
Und das ist eine Bewegung, wo ich auch Social First drunter sehe.
Du hast ja auch in jungen Jahren, ich meine, du bist immer noch jung, aber du hast auch in ganz jungen Jahren schon mal bei AMV gearbeitet. Und hast da das wahrscheinlich mitgekriegt, dass die da besser sind im Thema Markenplattform bauen, oder?
Genau, Markenplattform, Strategie auch. Man muss mal natürlich sagen, als alter Stratege schlägt mein Herz da natürlich ganz hoch. Das Planning kommt ja aus London, also aus der UK. Und das hat einen anderen Stellenwert. Und ich würde mir auch in Deutschland wünschen, dass wir mehr Fokus generell mit der ganzen KI-Welle, mehr Fokus wieder auf Strategie haben, mehr Fokus auf Beratung haben und wieder, also wirklich strategische Arbeit als Investment sehen, was langfristigen Wert schafft und nicht nur schnell huschi huschi hier die nächste Idee, da ein lustiges TikTok machen. Von daher bin ich bei dir, ja. Die machen die Menschen in Großbritannien gerade einen besseren Job als wir.
Ich habe das ja auch schon, noch eine Sache dazu. Ich habe das ja auch schon, jetzt darf ich es ja auch sagen, im Top 5 Club haben wir ja auch darüber gesprochen und Pascal und ich sagen beide immer, wir haben so das Gefühl, Deutschland ist so eine Ingenieursnation und keine Storytelling-Nation. Ja. Also wir verehren das Produkt, ja, aber eben nicht die Geschichte dahinter. Und ich finde, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum es auch so schwer ist, Strategie zu verkaufen, weil die ist nicht sofort greifbar. Die ist nicht sofort messbar. Da gibt es keine Excel-Tabelle, wo wir dann die KPIs dahinter schreiben können und sagen können, innerhalb von 3 Wochen hier haben wir da und da einen Uplift. Deswegen, glaube ich, ist es teilweise so schwierig, wirklich ikonische Kampagnen hier zu verkaufen, weil wenn wir uns die wirklich mal anschauen, auch Markenplattformen, gar nicht nur Kampagnen, dann ist das wirklich ein Ergebnis von ganz tiefen strategischen Einsichten. Und auch wenn ich selber Kreative bin, glaube ich schon, dass ohne diese tiefe strategische Vorarbeit, Kreativität oft halt irgendwie nur Deko ist, ne? Und nicht so viel bewegen kann, wie es eigentlich könnte.
Das hört sich so ein bisschen, wenn man mit euch über das Thema spricht oder mit Expertinnen zum Thema Social First, hört sich oft nach so einem Gefühl an. Also man kann Marken bauen aus den Trends und popkulturellen Phänomenen in den Social Feeds. Aber Pascal, du hast ja sogar, das hat ja auch Substanz, also du hast ja ein eigenes Marketing oder Markenmodell entwickelt, das heißt Engaged Entertainment, was du ja vor ein paar Monaten mal, glaube ich, schon auf LinkedIn vorgestellt hast. Da geht's ja um ein Konstrukt, als Marke teilzuhaben am Leben der VerbraucherInnen. Erklär mal, wie das aussieht.
Also was da, wo die Inspiration dazu herkam, ist, dass immer noch in vielen Meetings und vielen Briefings wir
auch ihr,
Modellen,
also, genau. Auch ihr bei euren Kunden, ja?
Genau, so dass das immer wieder bei uns landet. Mit Kommunikationsmodellen und Kommunikationshypothesen, die aus einer anderen Welt entstammen und dementsprechend nicht mehr aktuell sind. Ne? Also viel wird immer noch über USPs geredet. Beispielsweise Benefit Lettering, Messaging Frameworks. Ne? Also beispielsweise USP ist, lass uns mal alle ganz ehrlich sein, also eine Unique Selling Proposition. Das haben die allerwenigsten Marken. Weil wir in einer globalisierten Welt leben, weil sich Produktionsprozesse sehr, sehr schnell angleichen, weil Innovationszyklen sehr, sehr kurz sind. Ne? Also das ist oft eine Illusion. Und beispielsweise dieses Konzept USP kommt halt aus einer Nachkriegszeit. Das ist wirklich aus den 50er Jahren entstanden, wo es damals einen Nachfragemarkt gab. Also in der Nachkriegszeit war man froh, wenn ein Produkt da war. Das heißt, es war eine ganz andere Form von Aufmerksamkeitswertschätzung gegenüber von Kommunikation und Marken und Unternehmen. Da war ein Produkt, man muss nur sagen, hey, hier bin ich, ich habe was Tolles und alle waren so geil, finally. Ne? Und heutzutage leben wir in einer Ökonomie des Überflusses. Es ist gefühlt jedes Produkt rein technischer Natur zum Großteil austauschbar oder wird schnell austauschbar. Und diese rein rationale, ich sende eine Botschaft, also das Sender-Empfänger-Modell, was wir so lieben. Ich als Marke sende eine Botschaft, kontrolliere sie und dann schlucken die Menschen die Botschaft und handeln so, als wären sie Roboter. Das ist ja komplett weit hergeholt. Und auf Social Media gibt es eben eine andere Logik, weil die Community bestimmt, was relevant ist. Und Marken müssen dort loslassen und die Bedeutung von Marken wird co-created in der Kultur, in Memes, in Trends, in dem, was die Community mit der Marke macht. Und um diese Logik einzufangen, habe ich versucht, ein Modell zu entwickeln, um zu sagen, ja, Marken müssen Markenführung anders denken, aber es gibt trotzdem sogenannte Distinctive Brand Assets. Es gibt trotzdem gewisse Elemente, über die ihr die Wiedererkennbarkeit für eure Marke schaffen könnt.
Da hast du vier Elemente.
Genau, vier Stück. Ja. Genau, vier Stück. Einmal Charakter, also wirklich einen eigenen Charakter zu schaffen. Das kann ein Maskottchen sein wie Duolingo, eine Persönlichkeit oder auch ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Mhm. Das zweite, Formate, also das wiederholbare Erzählmuster, die man kennt, weil Mechanik gleich sind. Drittens, Popkultur. Na, da passieren ja immer Sachen. Ne? Da muss man ganz wichtig, dass man nicht Kommunikation für die Trends macht, sondern die Trends müssen der Marke helfen. Das ist immer ganz wichtig, ne, wenn es passt. Und der vierte Punkt, was ich eben so ein bisschen angerissen habe, ist Partizipation. Also dass Marken teilhaben, sich remixen lassen, ne, mit der Community interagieren und dass dort aus dem Austausch Wert entsteht.
Genau, und da hast du ja auch ein paar so schöne Beispiele ja jetzt schon genannt. Wir stellen euch die Links natürlich nachher noch in die Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal im Detail nachlesen und Pascal und Paulina dazu fragen. Du hast ja selbst die Frage gestellt in diesem Beitrag, den du damals gepostet hast. Du kriegst immer wieder Zweifel, ob die Marke dann konsistent bei sowas dargestellt werden kann. Wie reagierst du?
Also es ist eine große Frage. Also im Endeffekt ist ja die, es ist ja ein alter Glaubenssatz zu sagen, dass Marken überall gleich auftreten müssen. Und da ist auch eine gewisse Wahrheit drin, aber ich stelle mir immer die Frage, wenn Marken auf allen Plattformen und Medien konsistent sind, aber dann an Relevanz verlieren, weil sie nicht mehr nativ sind und wie ein Fremdkörper in dem jeweiligen Medium auftreten, auf Social ist das eben extrem, dann bringt das Argument der Konsistenz ja weniger, weil Anschlussfähigkeit fehlt. Und ich finde es besser, über das Konzept von Kohärenz zu sprechen. Also eine Marke hat ein gewisses Narrativ, eine Story, eine Identität, eine Emotion. Und die muss klar sein. Aber wie die auf den einzelnen Medien zum Leben erweckt wird, das muss dann eben plattformspezifisch funktionieren. Da muss eine Flexibilität stattfinden. Ansonsten verliert man an Relevanz.
Ja, ich finde zum Beispiel, also wer das sehr gut macht, einfach nur mal ein Beispiel reinzuwerfen, sind tatsächlich sehr viele High-Class-Brands. Also Loewe macht da einen ganz tollen Job, ne? Jacques Mue macht da einen ganz tollen Job. Die haben irgendwie immer die gleiche Welt, die sie kreiert haben, aber die Website, ja, das ist ein ganz anderer Ansatz als auf dem Laufsteg oder wiederum auf TikTok, ja. Aber es ist irgendwie immer die gleiche Quirkiness, die gleichen Emotionen, die gleiche Welt, in der sie sich befinden. Aber sie springen immer mal so ein bisschen über ihre Kontinente hinweg, ja. Mhm. Ich glaube, da müssen wir in Deutschland noch so viel besser werden.
Was ist das Problem? Ich meine, ich habe auch jetzt während der Cannes Lions letztes Jahr mit Janet Bonnet von Serviceplan Berlin gesprochen. Die hat gesagt, wir checken es in Deutschland nicht so richtig, was Social angeht. Wir verstehen die Kanäle nicht. Wir können damit auch nicht spielerisch umgehen. Das sagst du ja auch gerade, was die anderen richtig machen. Und irgendwie haben wir da Angst davor oder was ist das Problem?
Ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis und ein extrem hohes Messbarkeitsbedürfnis. Und
ja, gerade in diesen Zeiten natürlich, wo man auf Resultate geht.
Ja, wir haben extrem hohen Effizienzdruck auch aktuell. Und ich glaube, die größte Gefahr ist halt, dass Kreativität dadurch ausstirbt. Also, dass wir Kreativität sacrificen, um Dinge messbar zu machen, um schnellen Impact zu bekommen. Und Kommunikation ist auch irgendwo Kunst. Also klar, wir haben immer ein Ziel dahinter, ne? Deswegen mache ich auch Kommunikation und keine Kunst, weil das reizt halt schon nochmal mehr. Es gibt aber halt keine Geheimformel. Es braucht diesen Mut, es braucht dieses unkonventionelle Denken, dieses Loslassen, also die Pennyschafe, ne? Ja. Zu sagen, als Lebensmitteleinzelhändler, Lebensmittel, Stichwort Hygienevorschriften, zu sagen, okay, da sind jetzt 50 Schafe bei uns in den Markt gelaufen. Die haben uns alles vollgeschissen. Die haben Gemüse angeschlabbert, Obst gegessen. Die haben unsere Gäste vergrault, unsere KundInnen vergrault. Und statt zu sagen, okay, wir versuchen das unter Teppich zu kehren und irgendwie den Schäfer zu verklagen, sagen wir, hey, wir springen da drauf auf und nutzen das für uns. Das ist mutig. Das ist auch gefährlich. Und ich finde, gute Ideen erkennt man immer daran, dass man so ein bisschen ist. Ich hatte gestern erst, ich kann leider sagen nicht, worum es da ging, aber einen Kampagnen-Call mit einer unserer Account-Direktorin, die ich sehr schätze. Und sie hat gesagt, oh, ich habe irgendwie, das ist so riskant. Und ich habe gesagt, ey, Michelle, das ist ein Zeichen, dass das eine richtig geile Idee ist. Das ist eine richtig geile Idee. Und ich glaube, davon haben wir zu wenig. Wir sind so sicherheitsbedürftig. Das ist so dieses Thema Ingenieursgesellschaft, ne?
Ja, und ich meine, Jan Fleming, also der CMO von Penny, der ist ja das seit vielen Jahren gewohnt, so andere Wege zu gehen als Marke. Das ist, natürlich war das prädestiniert. Da gab es eine Offenheit, nehme ich an, ne?
Ja, total.
Das ist jetzt, weiß ich auch nicht, wenn du sagst, wir machen das für einen Mittelständler oder so, dann gibt es da natürlich erstmal Bedenken.
Ja, genau. Es gibt da Bedenken und ich glaube, es ist aber aus meinem Blickwinkel losgelöst von Social, aber auf Social ist das eben extrem. Es gibt eine ganz große Save My Ass Kultur in deutschen Unternehmen und viele Leute werden befördert, weil sie keine Fehler machen. Das ist ganz wichtig. Macht ja auch Sinn. Ich mache keinen Fehler, ich werde befördert. Mhm. Herausragende Kommunikation bedeutet aber, was eben Paulina meinte, vor allem auf Social neue Wege zu gehen. Loslassen, Kontrolle abgeben. Vielleicht geht da auch mal was schief, aber nur so kannst du auch was gewinnen. Und ich glaube, dieses Mindset ist bei vielen halt noch nicht angekommen, weil dann der Job, die Promotion draufsteht, also auf Risiko ist.
Ich meine, Trial and Error ist in Deutschland noch nie so populär. Ich mache es ja schon ein bisschen länger als ihr. Und wir haben schon, ich habe schon vor vielen Jahrzehnten, also vor vielen Jahren war ja schon das Thema, wir sind nicht mutig genug und wir probieren, wir haben keine Fehlerkultur. Also das ist keine neue Sache, ja.
Ich habe das ganz oft das Gefühl, Marken wollen so 0-0 spielen. Man will irgendwie eigentlich mit dem Unentschieden da rausgehen. Und wir haben immer das Mindset, wir wollen halt 3-2 gewinnen. Also wir kriegen auch mal ein Gegentor rein, ne? Weil wir irgendwas ausprobiert haben, was da nicht funktioniert oder ne, da ein bisschen zu wild. Aber im Endeffekt gehen wir mit viel Mut nach vorne, mit viel Zug zum Tor nach vorne. Und ich glaube, das brauchst du auf Social, um Spaß zu haben, Unterhaltung zu haben und um dort Innovation auf die Strecke zu bringen.
Das war jetzt die Eigen-PR. Die Folgen sind natürlich fatal, wenn man sich so ein bisschen die Studienlage anschaut. Werbung nervt natürlich. Das hatten wir ja schon, Unterbrechung. Und es gab eine Studie von Tumblr, die 2024 schon State of Community rauskam. Und da können sich von der Gen Z zumindest, also in der jungen Generation, nur 30% der Befragten überhaupt an irgendeine Marke erinnern, die für sie relevant war. Und 68% sagen, sie hätten in letzter Zeit keinen Wow-Moment mit einer Brand erlebt.
Also ich würde sogar umdrehen und sagen, wenn 68% keinen Wow-Moment hatten, dann hatten ja 32% einen Wow-Moment.
Das stimmt.
Und das Mathe war schon immer mein Steckenpferd, Konrad. Nee, das würde ja bedeuten, dass 32% der Werbung richtig geil ist. Und das finde ich extrem viel.
Das stimmt gar nicht.
ich würde eigentlich sagen, dass 95% der da draußen einfach nur scheiße ist.
Okay, das ist ein starkes Statement, ja.
Ja, also es gibt ganz viele Agenturen, die ganz, ganz, ganz tolle Arbeit machen, aber ich bin so ein kleiner YouTube-Suchti und ich habe auch gerade Heated Rivalry auf Daily Motion geguckt, ja. Ich bin sehr into it und da hatte ich ganz viele Ads immer zwischendurch, weil das ist ja eigentlich offiziell noch gar nicht draußen, das darf man wahrscheinlich auch gar nicht sagen, es war alles legal, ja. Leute, kein VPN oder irgendwas. Sure. Ich habe da Werbeanzeigen gesehen, Konrad. Ich habe gedacht, ich wusste noch nicht mal, für was das ist. Ich habe das noch nicht mal erkannt. Ja. Also das war wirklich grausig. Also von daher, ich glaube, das war schon immer so. Ganz viele Marken crashen die Party, das hatten wir gerade schon. Da ist einfach extrem viel, auch oft vielleicht auch, vielleicht weil die haben dann keine Agentur, die haben keinen Support, die machen das intern, das ist ja auch total okay. Aber ich glaube, es gibt wirklich wenig geile, mutige, coole Kreationen da draußen. Wir sollten uns immer wieder überlegen, hey, crashen wir gerade die Party? Ich glaube, das macht man immer irgendwo als Marke, aber haben wir wenigstens einen geilen Sekko dabei?
Ja.
Und das sollte unser Anspruch sein. Und wenn wir das machen, dann können wir auch die junge Generation erreichen.
Und wie kriegen wir das umgesetzt?
Im Endeffekt ist es immer wieder zu sagen, hey, handheben, das ist der Weg, dass die neuen Modelle zusammen mit Marken diesen Weg gehen, ausprobieren. Und halt, ich glaube, das Allerwichtigste ist dieser Mindset-Shift weg von so Transaktionen. Also Social Media ist nicht der Absatzkanal hin zu Beziehung, Relevanz. Also reingehen, Sachen machen, die Leute interessieren. Der Share ist die wichtigste, also eine der wichtigsten KPIs auf der Plattform, ja, weil er Leute bewegt. Und wenn du es schaffst, einen Inhalt zu machen als Marke, den Leute teilen und ihren Freunden und Freundinnen schicken, so dass da muss es hinkommen. Ne? Und dieses Mindset im Kopf zu haben und dann darauf Content und Inhalte zu kreieren, das ist, glaube ich, ein wichtiger und richtiger Schritt.
Ich glaube, es ist halt auch ganz viel einfach Unternehmenskultur. Ne? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber wir hatten von Kiddings zum Beispiel die Verantwortliche für Bibi Blocksberg bei uns im Podcast auch. Und das war so inspirierend, weil das ist ein Traditionsunternehmen, das ist ein Mittelständler. Ja, weil die haben da gesagt, hey, da sitzt jemand, der hat da Bock drauf, die versteht den Kanal, wir lassen die jetzt einfach mal machen. Die haben keine Agentur. So, die machen das alles intern mit einer Unternehmenskultur, die eben auf Vertrauen und Mut und Freiheit basiert. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo Marken auch ansetzen können, die sich vielleicht jetzt nicht eine Agentur leisten können oder das intern umsetzen wollen, da einfach irgendwie eine Kultur zu schaffen, die diesen spielerischen Umgang mit Inhalten ermöglicht.
Kann man vielleicht nicht auch die, ich sehe mal aus, mit ihren eigenen Waffen schlagen und sagen, wir können diese Wirkung auch irgendwie belegen und messen? Ist das eine Möglichkeit?
Ich würde behaupten, dass es ein Muss. Wir waren von Anfang an, also wir gucken von Anfang an nicht nur auf Social KPIs, Views, Likes, ne, Follower, whatever, sondern immer auf, was ist das Problem der Marke, also oder des Geschäfts, was ist das Ziel? Und dann gehen wir raus aus Social und übersetzen das auf beispielsweise Image-Dimension, Markenwerte oder einen Schritt weiter sogar, ich finde, da müssen wir als Agentur hin, zu beweisen, dass wir Wert schaffen, den auch C-Level versteht, der CFO versteht, weil den interessiert im Endeffekt Impressions nicht, im Worst Case auch nicht irgendwelche Brand-KPIs, sondern den interessiert Absatz, Umsatz, Marktanteile. Und das zu beweisen, da gibt's ja Methodiken für, ne? Also beispielsweise Marketing Mix Models, eine Option. Auch offline, es gibt, ne, selbst beim Offline-Handel gibt es Offline-Conversion-Lift-Studies. Das sind ja mittlerweile Tools da. Und da müssen wir ganz ehrlich sein und vorangehen, das ausprobieren, testen und schauen, hey, wirkt das, was wir machen?
Ja, das ist die Diskussion, die wir jetzt schon länger führen, wo ich auch das Gefühl habe, da kommt mehr Bewegung rein, es wird wichtiger und es wird auch mehr gemacht, ja. Braucht es für diese Entwicklung Social First, Mainstream, braucht es dafür Spezialagenturen oder können das Kunden vielleicht auch ganz gut in-house abbilden?
Also ich glaube, beides geht, um ehrlich zu sein. Also ich gucke immer so auf den Markt und glaube, es erstmal, wenn du auf Agenturwelt schaust, entweder, also klassische Unternehmensstrategie, entweder du bist Generalist und du gehst auf Masse oder du sagst, ich bin spezialisiert auf ein Thema und dann musst du aber dort auch Qualitätsführerschaft haben. Das heißt, dort musst du immer an den neuesten Sachen dran sein, Innovationen, Trends setzen. Von daher glaube ich, für Social Media, weil das so ein dynamisches Feld ist, brauchst du eine Spezialisierung darauf, weil Talente müssen spezialisiert sein, Kultur, die Arbeitsweisen, die Prozesse und so weiter und so fort, die Strukturen, das muss alles Ökosystem für Social gebaut werden. Das kann eine Marke auch inhausen. Ne? Ich glaube, ich bin natürlich ein Agenturkind und glaube stark an die Kraft von Agenturen, weil, also ich, ne, 2011 hast du eben gesagt, da bin ich, habe ich das erste Mal einen Fuß in eine Agentur gesetzt. Mann, das ist ja ein geiler Ort. Du kommst da rein und da sind verrückte Menschen. Das sind alles irgendwo Künstler, Künstlerinnen. Der eine, der macht noch Musik nebenbei, ist DJ. Die nächste Person, die macht Kunst. Das ist ein Nährboden für radikale Kreativität. Und ich glaube, diese Kultur schaffst du nur in der Agentur. Und das brauchst du ja als Marke, um so eine kreative Druckbetankung zu haben, um aufs nächste Level zu kommen, um komplett neue Wege zu gehen. Mhm. Ne, von daher.
Also ja, dieses Ökosystem schaffen.
Ganz genau,
ne?
Das Ökosystem.
Die, auch im positiven Sinne die Nerd-Kultur, die ist vielleicht dafür.
So ganz genau, ne? Und das, ich glaube, das schaffst du nicht auf Unternehmensseite aufzubauen, weil diese top-kreativen Talente, die haben keinen Bock, in Excel-Tabellen abzuhängen und in einem Großraumbüro mit grauem Teppich zu sitzen.
Und selbst wenn du da ein kreatives Konzernkind hast, dann sind oftmals halt nicht die Strukturen gegeben, dass dieses kreative Konzernkind dann über sich hinauswachsen kann und das auch durchdrücken kann.
Mhm. Wollte ich eher mal wissen, wie ihr das macht. Also ihr schaut ja euch die ganze Zeit, seid ihr die ganze Zeit unterwegs in Social Media und schaut euch alles an?
Du kannst gar nicht alles als eine Person auf dem Schirm haben, was im Internet passiert. Ich glaube, jetzt muss ich mich so ein bisschen selbst beiräuchern. Ich habe dafür ein ganz gutes Gespür. Ich erinnere mich noch daran, das war ganz lustig. Konrad, ich weiß nicht, ob du noch den Korn-Song kennst. It's Korn. Genau, und das ist ja schon Ewigkeiten, hey, jetzt 4 Jahre oder so. Da saß ich auf einem TikTok-Roundtable und da war die Einstiegsfrage, was ist auf deiner For You-Page? Und da habe ich gesagt, ja Leute, hört ihr alle den Korn-Song? Und keiner von TikTok, keiner, der da in der Runde saß, kannte diesen Korn-Song. Und irgendwie einen Monat später war es dann wirklich auf der ganzen Welt überall. Also ich brenne schon dafür. Ich bin auch immer so in so Rabbit Holes. Ich habe auch so eine Tendenz, mich dann so da drin zu verlieren, weil das für mich eine krasse Inspirationsquelle ist. Also ich nehme mir dafür auch wirklich bewusst Zeit und dive dann da irgendwo rein und dann ist es auch immer schwer, mich aus diesem Loch wieder rauszuholen. Aber du kannst als einzelner Mensch gar nicht alles auf dem Schirm haben. Wir haben da Tools für, aber wir haben auch immer noch ganz viele tolle Menschen, die wirklich in ihren eigenen Bubbles abhängen und das auch ganz viel teilen. Dafür haben wir auch Formate, weil diese menschliche Einordnung auch in Zeiten von KI einfach immer noch unheimlich wichtig ist.
Das habe ich ja im Gespräch mit Aissou Diallo von Butter Social mal gehört. Da hat sie gesagt, wir haben Leute, die Social Media nicht nur lieben, sondern leben und das ist einfach eine Grundvoraussetzung für diesen Job.
Genau, dann bist du wieder beim Thema Kultur und Hiring. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann bist du in dem Medium falsch.
Wir hatten es ja gesagt, es soll auch nicht geaddet werden, es soll integriert sein in die Markenkommunikation und in den Agenturpool. Wie ist da eure Erfahrung? Wird das gemacht oder ist da auch der Mindset noch nicht da, dass man sagt, wenn die Leads sind oder beziehungsweise wenn Social First gilt, dann müssen meine Spezialagenturen auch ein anderes Saying haben?
Ich glaube, das ist aus meiner Erfahrung ist das ein krasser Transformationsprozess, wo viele Marken auch noch nach Antworten suchen. Und es ist unfassbar schwer, natürlich dann das richtige Modell zu bauen. Den Way of Working, an den ich glaube, ist, dass die Marke sehr klar sein muss, wer sie ist, wofür sie stehen möchte. Im Endeffekt eine gute Markenstrategie, gute Markenplattform zu haben. Und dann braucht es ein Setup von spezialisierten Agenturen oder spezialisierten Experten, Expertinnen für die einzelnen Disziplinen, für die einzelnen Touchpoints, die dann dort sehr viel Freiheit haben, aber auch sehr viel Verantwortung, diese Markenwerte, dieses Markennarrativ dort zum bestmöglichsten Weg zum Leben zu erwecken. So, und da sehe ich viele Experimente. Ne? Also zum Beispiel fühlt es sich für mich an, ich war nicht involviert, aber der O2-Pitch, was ich da gelesen habe, das Modell, was dort gebaut wurde jetzt, das fühlt sich genau nach so einem spezialisierten, agilem Setup an, ne? Wo alles auf Augenhöhe ist, sehr partnerschaftlich, aber ganz klar definiert, deine Rolle ist das, deine Rolle ist jenes Medium, let's go.
Aber vielleicht, um nochmal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, kann man denn tatsächlich sagen, wir können Markenplattformen bauen aus Social Media heraus, wenn die Ansprache und das Insiderwissen ja vielleicht manchmal so ein bisschen anmutet, als sei es speziell nur für eine bestimmte Community relevant.
Genau, das ist halt absolut die Frage, ne? Das ist, finde ich, eine Frage des Targetings. Weil wenn du jetzt sagst, okay, wir targetieren in Social und ziehen die Insights aus einer Community heraus, die aber nur im Endeffekt 10% unserer Käuferschaft repräsentiert und daraus will ich eine zielgruppenübergreifende, relevante Markenplattform bauen, dann würde ich sagen, bist du auf dem Holzweg. Du musst dann natürlich dir entweder die Community ist auch schon eine Art und Weise zu targetieren. Ne? Das ist ja etwas, was gerade sehr en vogue ist. Es ist auch okay für gewisse Problemstellungen, aber es gibt auch sehr viel evidenzbasiertes Untersuchung dazu, dass es besser ist, breit zu gehen. Ne? Also beispielsweise alternative Methoden des Targetings wären ja zu sagen, du gehst auf Psychografie, du gehst auf Verhaltensweisen, du gehst auf Mindset. Und ich glaube, wenn du so übergreifend bist und da eine sehr große Relevanz hast, dann kannst du aus Social heraus Insights generieren, die dann übergreifend auf anderen Kanälen, Plattformen und in der Gesellschaft relevant sind.
Gibt es ja Beispiele, wo ihr sagen könnt, da ist es besonders gut gelungen?
Wir machen da gerade die ersten Testläufe, deswegen gerne nochmal in einem halben Jahr sprechen. Und ansonsten ist natürlich total schwer, das von außen einzusehen. Ne? Ich kann ja nicht den Prozess einsehen, wie andere Agenturen und Marken ihre Strategien und ihre Plattform entwickeln.
Wir haben es im Top 5 Club schon besprochen, Paulina. Ich muss es auch hier im Podcast nochmal angehen. Angeblich ziehen sich junge Leute immer mehr aus sozialen Medien zurück. Einmal, weil es vielleicht ein toxisches Umfeld ist. Aber es gibt auch sehr viel AI-Slop inzwischen und das langweilt womöglich. Wie schätzt ihr den Trend ein? Weil dann wäre ja Social First irgendwann obsolet.
Also ich sage immer dazu, irgendwie, es gibt immer einen Trend und es gibt immer einen Gegentrend. Ja, also ich hatte das auch bei TV, da war ja auch immer Kind, Fernsehen macht viereckige Augen. Ja, also ja. Auf jeden Fall, es gibt einen Gegentrend, aber ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre haben. Ich habe natürlich keine Glaskugel und ich glaube, es ist auch total gesund, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, gerade auch sehr viele junge Leute, wenn du 6 Stunden am Tag an deinem Handy verbringst im Netz, dann ist das sicherlich nicht gut. So, ne? Auf der anderen Seite hat Social halt auch ganz viele positive, auch das Internet an sich, ganz viele positive Aspekte, wo sich Menschen zusammentreffen, die nicht in den Ballungsgebieten, in den Städten arbeiten, die da Gleichgesinnte finden, wo sich Communities bilden, die sich ganz viel Halt und Support geben. Es gibt auch so viele wirklich emotionale, berührende, inspirierende Geschichten daraus. Wie gesagt, ich glaube immer, es gibt einen Trend, es gibt einen Gegentrend, aber wir hängen ja in Deutschland tendenziell eher immer ein bisschen hinterher. Also auch gerade, wenn wir mal in Richtung Amerika gucken, glaube ich eher, dass es noch mehr Social wird als weniger.
Also bei euch, wie entwickeln sich die Budgets da?
Die steigen.
Und es gibt ja auch immer mehr Agenturgründungen in dem Bereich, was ja eher dafür spricht, dass der Markt noch
das ist eine Entwicklung, die stimmt.
Genau, ich finde es aber auch total wichtig und richtig, das zu hinterfragen. Also ich habe meinen eigenen Konsum auch hinterfragt. Also als TikTok irgendwie anlief, war ich viel mehr am Handy, auf Social, als ich es jetzt bin. Und ich habe dafür meine Zeiten und ich finde das auch wichtig und richtig, das zu hinterfragen. Also gerade so auch auf den Aspekt irgendwie mentale Gesundheit. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer Gegentrend und Trend.
Ihr glaubt, dass der Markt sich in den nächsten Jahren dann weiter noch in die Richtung entwickeln wird?
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, vielen Dank, Paulina, Pascal, für euren Input und eure Zeit. Das war's für heute wieder mit The Perfect Match. Links zu den Studien und den wichtigsten Stories, die wir hier so genannt haben, rund um Social First, stellen wir euch wie gewohnt in die Shownotes. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Mein Dank geht auch an das Podcast-Team von WNV, an Klaus Bates für den Schnitt und an Stas Mischenko für die Musik. Das ist mein Mann und wir sind auch ein Powerpaar. Alles Gute, bis bald.
Hier kommt wie immer die Werbepause, in der ich euch einen Hund aus dem Becknettierheim vorstelle. Heute habe ich Isaac oder Isaac, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ein schwarzer Labrador, der das Lebensmotto hat, Alter ist nur eine Zahl. Denn er ist auf dem Papier nicht mehr der Allerjüngste, aber man merkt es seinem Wesen überhaupt nicht an. Er ist typisch Labi, verfressen, fröhlich, voller Energie und immer bereit für Action und Snacks. Im Alltag ist er noch ein bisschen stürmisch, aber super freundlich und sehr menschenbezogen. Er wünscht sich ein ebenerdiges Zuhause, weil die Hüfte nicht mehr die jüngste ist. Aber mit Schmerzmittel ist er flott unterwegs. Er wünscht sich natürlich ein ebenerdiges Zuhause und Menschen, die sagen, Alter ist nicht nur eine Zahl. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite des Berliner Tierheims.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch dieser Podcast gefallen hat und vor allem auch dieser Swap mit Konrad. Fand ich ein spannendes Experiment. Teilt den Podcast gerne bei euch im Netzwerk und schickt uns Feedback. Schickt uns auch bitte Gäste, die ihr hier sehen wollt. Wir versuchen alles möglich zu machen. Liebe Grüße aus der Hauptstadt. Ciao.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.